Unser Semester in Deutschland hat wieder angefangen und in den Semesterferien sind wir Lehrenden oft viel unterwegs. Ich war jetzt in den letzten Wochen in 5 Ländern unterwegs und habe 5-mal Symposien und Konferenzen dieser Art besucht. In unterschiedlichen Ländern West- und Zentraleuropas, und überall gab es ein Thema. Überall lamentierte man. Überall gab es traurige Nachrichten. Die Kirche wächst nicht, die Kirche schrumpft, die Kirche wird so nicht gewollt, Kirche funktioniert nicht. Und das in baptistischen Kreisen, in anglikanischen Kreisen, in orthodoxen Kreisen, in lutherischen Kreisen und so weiter und so fort. Sogar da, wo man noch vor wenigen Jahren den großen Siegeszug des Evangeliums feierte in Osteuropa, und ich war in Moskau und in Moldova, in den letzten 2 Monaten fließen dicke, dicke Tränen. Kirche funktioniert so nicht. Warum nicht? Mission und Evangelisation funktioniert nicht. Warum nicht? Nun, Kritiker sagen, das hat etwas mit dem Verhältnis zwischen Kultur und Kirche zu tun. Es hat ja mal funktioniert. Noch vor wenigen Jahren strömten doch die Menschen in die Kirche. Noch vor wenigen Jahren hat man in Moskau und Kiew, in Chisinau und Erevan Riesenstadien mit Menschen gefüllt. Die waren alle an der Kirche interessiert. Heute nicht mehr. Heute kriegt man kaum jemand in so ein Stadion. Man kriegt niemand in die Kirche, ganz geschweige denn, dass man Stadien damit füllt. Warum? Was läuft da falsch? Am Evangelium kann es doch nicht liegen. Mein Thema, das Thema, das mir gestellt wurde, Kultur und Evangelium, brauchen wir neue Worte und Modelle, ist ein Thema, das hier an dieser Stelle, so glaube ich, sehr gut angebracht ist. Wie ist es eigentlich mit Kirche und Kultur? Nun, während die einen von Kontextualisierung reden, von Fresh Expressions, von Inkulturation, was man da alles für Begriffe entwickelt hat im Laufe der letzten Jahrzehnte. Ja, die deutsche Sprache ist wirklich angereichert worden. Und ich werde heute noch ein paar produzieren. Ja, was man da alles für Begriffe entwickelt hat, sind andere skeptisch. Bei uns in Deutschland tobt gerade unter den Evangelikalen ein regelrechter Kampf zwischen solchen, die davor warnen, dass Kontextualisierung und all die Fresh Expressions letztendlich nur zu einem Ergebnis führen, nämlich zum Synkretismus und beschleunigen das Ende der Kirche. Und das Wort vom Ende der Gemeinde macht seine Runden. Haben die recht? Oder haben diejenigen recht, die eben noch mehr Fresh Expressions und noch mehr Neuerungen und noch neue Worte und neue Zugänge und andere Formen und immer mehr Worte und immer mehr Formen und immer neuere Formen verlangen? Wer hat recht? Nun, Theologen, das sind Meinungsmacher. Ich gehöre dazu. Meinungen stellen aber immer nur Interpretationen der Wahrheit dar. Meinungen kann man haben, sollte man eigentlich haben. Und ihr Schweizer, ihr seid ja meinungsbewusst. War neulich in einer Podiumsdiskussion mit Schweizer Politikern, das war lustig. Wirklich lustig. Ja, Meinungen sollte man haben, hat man auch, aber Meinungen zählen am Ende wenig. Wenn etwas zählt, und für uns, die wir in der Tradition der Reformation stehen, sollte das eine zählen, dann ist das die Schrift. Es ist nicht die Frage, was wir alles so meinen, sondern was sagt die Schrift. Was sagt die Schrift über das Verhältnis, über die Korrelation zwischen Gemeinde, Kirche und Kultur? Ich finde es faszinierend, wenn man sich einmal dieser Frage stellt. Während in anderen Religionen, zum Beispiel im Islam, davon ausgegangen wird, dass der Koran so ein ewig richtiges Buch ist. Da gibt's keine Fehler, da gibt's auch kein, da menschelt's nicht. Das ist in einer heiligen Sprache geschrieben und ist fern aller Interpretation. Ist uns das Wort Gottes, wie wir es verstehen, in menschlichen Worten gegeben. Und man spürt regelrecht die Windungen und Problementwicklungen der Geschichte, des Kontextes, der Kulturen. Nicht nur in einer Sprache, gleich in drei. Nicht nur in Sprachen, sondern auch in Dialekten, in Akzenten, in so einer Straßensprache. Zum Beispiel im griechischen Neuen Testament. Faszinierend, was sich Gott alles geleistet hat mit der Heiligen Schrift, von der wir sagen, die Schrift alleine gilt. Und wenn man die Schrift mal abklopft nach dem Verhältnis, nach der Korrelation zwischen Kultur und Evangelium, Kultur und Gemeinde, dann wird etwas Faszinierendes deutlich. Ich möchte es an Jesus klar machen. Bei Jesus, da lernen wir Gottes ewige Wahrheit kennen. Er nennt sich ja selbst so. Er sagt, er ist die Wahrheit. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater, es sei denn durch ihn. Johannes 14, Vers 6 macht es ja klar. Dieser Herr, der von sich selbst behauptet, er sei Wahrheit, Gottes Wahrheit, kommt zu uns in einer Gestalt, die uns recht gut bekannt ist, in menschlicher Gestalt. Das Evangelium kommt zu uns in der Gestalt eines Menschen. Und dieser Mensch, wenn man ihn näher studiert, der entpuppt sich bald als ein hebräischer Mann aus dem ersten Jahrhundert. Wird sehr, sehr deutlich, hier kommt ein echter Mensch zu uns, auf uns zu. Und von ihm kann das Neue Testament sagen, er war einer wie wir, in allem versucht wie wir, aber ohne Sünde. Hebräerbrief, Kapitel 4, Vers 15. Das Wort Gottes kommt zu uns Menschen, wird Mensch und dadurch sehen wir die Herrlichkeit Gottes. Im Menschen Jesus, in einer Kultur der Menschen, im menschlichen Dasein, eben in unserem menschlichen Dasein, wird Gottes Herrlichkeit offenbart. Niemand hat dieses Prinzip besser verstanden als Apostel Paulus, der ja sagen kann, dass für ihn den Juden ein Jude sein und den Griechen ein Grieche sein, für ihn allen alles zu werden, ist ein Prinzip der Evangelisation und seines Dienstes. Er ist allen alles geworden, weil er einige gewinnen will. Kann es sein, dass dieses Prinzip der Inkarnation, das von Fresh Expressions und von Theologen hier und da in der Zweidrittelwelt immer wieder betont und durch die kontextuelle Theologie vielen von uns lieb gemacht worden, dass dieses Prinzip der Inkarnation doch sehr wichtig ist und weil wir es verletzen und weil wir es nicht beachten und weil wir es nicht verstanden haben, lamentieren heute Kirchenführer über eine massive Kirchenmitgliederverlust, Strähne, die regelrecht Gefahren andeutet, worüber man vielleicht doch nicht reden möchte, das Ende einläutet. Nun, wenn das so ist, dann müssten wir etwas völlig anders denken dürfen. Dann ist das, was hier angedeutet wurde, immer wieder angedeutet wurde und was wir in der Missionswissenschaft Bitextualität der christlichen Botschaft und Bitextualität der Existenz der Gemeinde in der Welt nennen, dann ist das ein Imperativ und nicht nur eine Möglichkeit, die man eben auch denkt. Gehört dann nicht eben zu den Meinungen, sondern gehört zu einer Fragestellung, die unbedingt diskutiert werden müsste. Wenn das Wort Gottes, wenn Gottes Wille, wenn Gottes Absichten in unsere Welt gebracht werden und in unserer Welt zum Ausdruck finden, in der Sprache und Formen unserer Kulturen, dann ist das Gespräch zwischen Evangelium und Kultur ein Muss. Dann findet man keine Sprache, wenn man die Sprache der Kultur nicht lernt. Und das ist ja fast jedem klar. Also stell dir mal vor, ich wäre jetzt auf die dumme Idee gekommen und würde meinen Vortrag fortsetzen, indem ich jetzt eine meiner Lieblingssprachen nutze. Stanlio mekine tulokuan da titilano. Irima bubu! Irima bubu! Kanadita lachi! Kirandu balajaya! Kirandu balajaya! Cigatu! Viel verstanden. Klang ja fast Schweizerdeutsch. Aber eben nur fast. Ja, es ist die Sprache, unsere Sprache, die unbedingt notwendig ist, damit wir uns verständlich machen. Und sogar in unserer eigenen Sprache gibt es das Problem der Interlexikalität, sprich dieser fremder Freunde, wo wir einen Begriff nutzen und der ist mehrfach besetzt. Im Neuen Testament beispielsweise ein klassisches Beispiel mit der Welt. Was meint denn das Neue Testament, wenn sie vom Kosmos spricht? Es kann ja die böse Welt sein, von der wir fliehen müssen, aber auch die gute Schöpfung Gottes. Also wir nutzen Worte, aber wenn diese Worte nicht im Kontext gedacht werden, wenn die Worte nicht in Formen unserer Kultur gedacht werden, machen die Worte wenig Sinn. Das Evangelium wird zu einer sinnlosen Verkündigung des Evangeliums, wird zu einer sinnlosen Übung, wenn der Übersetzungsvorgang nicht da ist. Also die Korrelation zwischen Evangelium und Kultur, diese bitextuelle Natur der Verkündigung selbst, die dürfen wir nicht aus dem Blick verlieren. Freilich, wenn man so etwas macht, wenn man übersetzt, steht man immer in der Gefahr, dass man falsch übersetzt. Was habe ich da alles oft missverstanden? Vor allem, wenn man in unter Nationen weilt, die tonale Sprachen kennen. Also heißt das A und A und A und A und 16 mal A und immer ganz unterschiedlich A, aber ich höre immer nur A. Und sagt dann A, A. Das kann ganz Unterschiedliches meinen. Ganz unterschiedlich. Das kann in Thai von Liebe bis zu Dreck meinen. Und jemand eine Liebeserklärung abzugeben oder die Person zum Dreck postulieren. Das sind ganz unterschiedliche Dinge. Und die Reaktionen sind auch entsprechend. Also, wenn ich übersetze, dann mache ich mich verletzlich. Ich mache mich auch missverständlich. Die Gefahr, dass man Fehler macht, ist sofort da. Und deshalb ist die Forderung nach Katholizität, nach einer einheitlichen Meinung, nach Dogmen, die immer und überall stimmen, nach einer Wahrheit, die unangreifbar ist, ist die Forderung nach einer solchen Katholizität ja lange schon im Raum. Ich finde es wiederum faszinierend, dass wir im Neuen Testament zwar deutlich hören, ein Glaube, eine Kirche, eine Taufe. Wir hören das sehr, sehr deutlich. Ja, da ist ein katholischer Glaube, ein allgemeiner Glaube. Da gibt es Grundlagen, gar keine Frage. Zu gleicher Zeit aber, da wird darüber geredet, dass Meinungen sein müssten, unterschiedliche Meinungen sind okay. Da kann sogar derjenige, der immer wieder diesen einen Glauben postuliert, ein Apostel Paulus sagen, ihr habe es noch nicht alles verstanden. Er lebt in dieser Spannung zwischen dem schon und noch nicht. Auf der einen Seite alles verstanden und auf der anderen Seite sich dessen bewusst, dass man vielleicht erst wenig verstanden habe. Und dass das Gespräch, dass eine Gemeinschaft unterschiedlicher Meinungsträger keine Gefahr darstellt, sondern geradezu eine herausfordernde und beglückende Erfahrung sein kann. Ich komme aus der täuferischen Richtung. Und wir reden von der discerning community, von der unterscheidungsfähigen Gemeinde. Eine Gemeinde, die eben dazu berufen ist, ganz unterschiedlich aufgestellt zu sein, damit letztendlich die Wahrheit Gottes sichtbar wird. Am Leibe wird es deutlich. Das Ohr ist doch keine Nase. Und taktile Wahrnehmung und audielle Wahrnehmung, olfaktorische Wahrnehmung, das sind doch nicht gleiche Vorstellungen, oder? Aber manchmal nehme ich mit meiner Haut doch mehr wahr als mit meinen Ohren. Manchmal steht jemand vor mir, ein Geliebter von mir, meine Frau beispielsweise, die kann so manchmal ganz schwäbisch sein. Da umarmt sie mich, drückt mich an sich und das tut so gut. Ja, wenn Frauen Männer umarmen, boah, das tut gut. Und dann sagt sie, ach du mein lieber Esel. Also wenn die taktile Wahrnehmung, sprich die Umarmung nicht da wäre, wäre der Esel eine Beleidigung. Aber in der Kombination zwischen dieser Umarmung, das heißt die Wahrnehmung über die Haut und alles Mögliche sonst, was ich an mir habe, und die Wahrnehmung über meine Ohren macht eigentlich den Esel zum Liebkosewort. Und ich finde, boah, meine Frau ist doch lieb. Hat mich in einen lieben alten Esel genannt. Habe ich verdient. Schaut mal, wir nehmen als Leib Christi unterschiedlich wahr, weil wir unterschiedlich begabt sind, unterschiedlich in unterschiedlichen Lebensverhältnissen leben. Und wenn wir dann eine andere Perspektive entdeckt haben, dann ist es überhaupt nicht schlimm. Das ist geradezu Voraussetzung zu der Beschreibung der ganzen Wahrheit. Katholizität ist niemals ein für alle Mal formuliertes Dogmat. Dogmen kommen und gehen. Weil sie alle Worte nutzen und weil Worte kommen und gehen, Vorstellungen kommen und gehen, Kulturen kommen und gehen. Wir werden immer herausgefordert sein, neue Worte finden zu müssen, neue Formen finden zu müssen, damit wir die Missverständnisse, die einfach in die Tatsache der Kommunikation, der sprachlichen, der verbalen und nonverbalen Kommunikation hineingelegt sind, damit diese Missverständnisse überwunden werden können. Also Mission in dieser Welt, Gemeindebau in dieser Welt kann nur stattfinden, wenn wir im Gespräch mit der Kultur bleiben. Es geht nicht. Und sobald wir dieses Gespräch verlassen, aus irgendeinem Grund verlassen. In Osteuropa hat man zum Beispiel das Gespräch mit der eigenen Kultur verlassen, gleich nach dem Zusammenbruch des Kommunismus, weil man ihnen gesagt hat, also Demokratie ist besser, ist ja klar, und Demokratie ist amerikanisch, ist klar. Also ihr müsst gar nicht selber nachdenken. Hört einfach zu, was die Amis euch sagen. Und die Amis haben geredet. Und die Russen haben Schwafeln verstanden. Und jetzt haben sie gar keine eigene Theologie. Sie haben überhaupt keinen eigenen Zugang zum Kontext. Sie haben einen amerikanischen Schlüssel. Und dieser amerikanische Schlüssel öffnet leider keine Dachas. Die hat man in Amerika nie gebaut, die Dachas. Das Gespräch mit der Kultur ist notwendig. Dacha heißt übrigens ein Ferienhaus. So ein klassisch russisches Wort, was in die ostdeutsche Sprache eingegangen ist. Wir in Westdeutschland übernehmen es auch langsam. Seitdem Merkel unser Land regiert, leben wir im real existierenden Merkelismus. Aber das so nebenbei. Mission ist also immer wieder auch ein Prozess des Gesprächs mit der Kultur, und deshalb reden wir in der Theologie von der Kontinuität und Diskontinuität, von Tradition und Herausforderung. Wir reden vom Gespräch, das letztendlich kreativ gestaltet werden muss. Mission findet immer nur im Wandel statt. Mein Doktorvater David Bosch hat an der Stelle mit seinem Buch Transforming Mission uns eine Grundlage vorgelegt, indem er die unterschiedlichen Epochen der Missionsgeschichte analysiert und zeigt, wo es keinen Wandel gab, wo es kein Gespräch mit der Kultur gab, wo es kein Aufnehmen dieser Herausforderung, der Paradigmenwechsel gab, da ist die Kirche eingegangen. Sie ist zusammengeschrumpft. Sie ist verweltlicht. Sie hat ihre eigentliche Rolle aufgegeben. Mission im Wandel heißt sein Buch im Deutschen, und ich finde es einen schrecklichen Titel, weil es nicht Transforming Mission beschreibt. indiziert, dass wir brauchen nur ein bisschen uns zu wandeln. Nein, wir müssen nicht uns nur nicht ein bisschen wandeln. Wir werden uns in einen Wandelprozess, in einen Change-Prozess, in einen Transforming-Prozess stellen müssen. Und in diesem Prozess werden beide gewandelt. Der Transformer wie der Objekt der Transformation. Transforming heißt, es geht in beide Richtungen. So wie Dialoge halt funktionieren. Ein Dialog ist doch kein Monolog. Ein Dialog ist ein kreatives Gespräch. Also, wie ist es eigentlich so mit den Grundlagen? Brauchen wir das Gespräch mit der Kultur? Ohne den wird es nicht gehen. Müssen wir uns wandeln? Brauchen wir neue Formen? Ohne den wird es nicht gehen. Und ich staune, dass diese Fragestellung überhaupt auf dem Tisch liegt. Ja, guck doch mal an, guck doch mal unsere Gesellschaften an, guck doch mal die Schweiz an, wie ihr euch verwandelt habt. Vor ein paar Jahren wolltet ihr mit Europäern gar nicht reden. Und jetzt auf einmal seid ihr so europäisch geworden. Ist erstaunlich. Guck doch mal uns in Deutschland an. Guck meine eigene kleine Heimat an, aus der ich komme, also Estland an der Ostsee. Ich erkenne dieses Land gar nicht mehr. Ich erkenne meine eigene Gesellschaft kaum noch. Und das Faszinierende ist, ich erkenne meine Sprache kaum noch, weil in der Sprache auf einmal Anglizismen, so viele Anglizismen sind, dass ich manchmal denke, redet er jetzt Estisch oder redet er Englisch mit estischen Einlagen? Ja, die Sprache, die Kultur, unsere Welt verändert sich und zwar massiv. Und jetzt kommen diese ganzen Post, ja, da ist das postideologisch, postchristlich, da ist postmodern, da ist die Post, da geht die Post ab fast an jeder Ecke. Die Begriffe, die wir nutzen, sind manchmal kompliziert, zum Teil sind sie auch unsinnig, Nonsens wird da geredet, Nonsens formuliert, aber das eine ist ja auf jeden Fall da, man benutzt diese ganze Begrifflichkeit, weil deutlich wird unsere Kultur, unsere Gesellschaften, die befinden sich im Prozess, und zwar in einem rasanten Prozess des Wandels. Wir sind längst nicht mehr in der Industriegesellschaft. Wir sind auch nicht mehr in der Informationsgesellschaft, was noch vor ein paar Jahren massiv gefeiert wurde. Wenn dann junge Leute vor mir stehen, so alt sind sie noch nicht, 16, 17 Jahre, und sie wissen nicht so ganz genau, sie wissen es gar nicht mehr so ganz genau, sind sie jetzt sie oder ist das ihr Avatar, der mit mir redet? Der Avatar im Internet ist ja verständlich. Aber wenn er gar nicht mehr unterscheiden kann, lebe ich noch in der realen oder in der irrealen? Bin ich in der realen Welt oder bin ich in dieser Welt, die ich mir da kreiert habe? Weil ich bis zu 10, 15, manchmal sogar 20 Stunden an meinem Rechner hocke. Und nicht nur meinen kleinen Hof versorge. Da gibt es ja Missverständnisse, da lacht man drüber, aber diese Missverständnisse, die zeigen ja etwas an. Neulich sitze ich in einer Sitzung und das sind ganz seriöse Leute. Die eine Gesprächspartnerin, Doktor der Wissenschaften, ich sage nicht welcher, aber sehr nah an das, was ich auch vertrete. Also wir sitzen am Tisch und wir reden miteinander und wir diskutieren über ernstzunehmende Themen und dann sagt sie auf einmal, ich nenne sie mal Sabine, sagt die Sabine auf einmal, ich muss jetzt meinen Hof versorgen, ich muss jetzt gehen. Ich habe doch allen Ernstes gedacht, sie hat einen Bauernhof. Aber sie musste ihren virtuellen Hof versorgen, denn sie spielt um 10 Uhr abends immer wieder dieses eine Spiel. Und sie spielt das seit Jahren. Ich muss meinen Hof versorgen. Als sie mir erzählte, was sie da macht, da habe ich allen Ernstes gedacht, dass ich irgendwie doch im Museum sitzen geblieben bin. Das ist nicht meine Welt. Ein Doktor der Wissenschaften meiner Wissenschaft hat einen Hof, einen Bauernhof im Rechner. Und das war jetzt wichtiger, als über die nächste Verkündigungsserie nachzudenken und über das Symposium, das wir gerade miteinander planten. Sie werden sagen, es ist eine Ausnahme. Ja, sicher, eine Ausnahme. Ich könnte Ihnen viele solche Ausnahmen präsentieren. Ich unterrichte mittlerweile
Ein merkwürdiges Fach. Wenn mir jemand gesagt hätte, du wirst irgendwann mal virtuelle Theologie unterrichten, dem hätte ich einen Vogel gezeigt. Virtuelle. Ich lebe doch in der realen Welt. Aber dieses Gespräch zwischen der virtuellen und der realen Welt, dieses Gespräch zwischen mir und meinem Avatar, das ist lustig und ernst. Unsere Welt, in der wir leben, hat sich massiv verändert, meine Freunde. Und deshalb können wir das Gespräch mit unserer Kultur nicht einfach abtun als etwas, was eventuell optional interessant wäre. Nein, wir werden genau das machen müssen, was unser Herr machte, das Wort unseres Herrn mit einer Gestalt versehen. Wir werden Gott con carne, hat er gemacht. Wir machen Ecclesia con carne. Also wir gehen in die Welt hinein und werden in dieser Welt eben nicht nur eine Gestalt, die irgendwie vor Jahrhunderten geworden ist, sondern eine Gestalt, die heute wird, die heute unter den Menschen wird, leben müssen. Und da gibt es sicherlich Kriterien, und ich bin weit davon entfernt, jetzt in diesem sogenannten Grundlagenvortrag all diese Kriterien benennen zu können. Aber 5 möchte ich nennen. Ich glaube, wenn wir ins Gespräch mit unserer Kultur, mit unserer Gesellschaft gehen wollen, dann brauchen wir Maßstäbe. Wir brauchen Maßstäbe, die eine gewisse kritische Kontextualisierung ermöglichen. Paul Hiebert, ein nordamerikanischer Anthropologe und Theologe, der redet von der kritischen Kontextualisierung, die unbedingt notwendig ist, damit wir in unserer Kontextualisierung nicht eine Beliebigkeit einführen und letztendlich dann in der Beliebigkeit stecken bleiben. Und die erste Kategorie dieser Art ist Missionalität. Nun bin ich Missionstheologe und vielleicht hört man das auch heraus. Aber ich denke doch, Gemeinde ist letztendlich nicht Gemeinde, weil irgendwie Gemeinde auch sein muss. Kirche, die Kirche Jesu Christi ist Gottes Botschafterin, ist Gottes Agent. Sie ist von ihrem Wesen her missionarisch zu bestimmen. Und diese Aussage des Zweiten Vatikanischen Konzils ist für mich zu einer grundentscheidenden Kategorie geworden. Wir können uns als Kirche nicht um unser Willen definieren. Kirche um der Kirche willen, Gemeinde um der Gemeinde willen, Gemeinde um ihrer Mitglieder willen. Warum habt ihr eine Gemeinde gegründet? Ja, irgendwie müssen wir doch zusammenkommen. Kirche um ihrer selbst willen. Das kann es doch nicht sein. Nein, Kirche ist nicht um ihrer selbst willen Kirche. Kirche ist um Gottes willen Kirche. Und damit ist sie Botschafterin an Christi Staat. Sie hat eine Verantwortung, sie hat eine Mission. Und die Mission ist Gottes Mission. Wenn ich bei den Fresh Expressions etwas gelernt habe, was ich so herrlich finde, ist dieser Ausdruck. Wir sind immer in der Mission, die im Anschlussverfahren funktioniert. Wir gucken, wo Gott ist und schließen uns ihm an. Es geht um Gottes Mission in dieser Welt und wir suchen unseren Platz in dieser Mission, den Platz, den er selbst uns zuweist. Wir sind sein Werk, geschaffen zu guten Werken, die er zuvor bestimmt hat, dass wir darin wandeln sollen. Die Kirche kann niemals zu einer beliebigen sozialen Institution, auch spiritueller Art, werden. Die Kirche muss sich ihrem Auftrag stellen. Deshalb auch dieses Prinzip der Missionalität. Ob sie sich missionale Gemeinde, gesellschaftstransformative Gemeinde, evangelikale Gemeinde, charismatische oder asthmatische nennen, das interessiert mich ne Bohne an dieser Stelle. Die Frage ist nur, ob sie verstehen, dass das, was sie da bauen, dem Auftrag Gottes und dem Auftrag Gottes allein ihre Existenz schuldet. Die zweite Kategorie, die ich jetzt, kann es ja nicht ausführen, ich kann es nur anreißen, sind ja nur Impulse, aber grundsätzlicher Art. Die zweite Kategorie habe ich Glokalität genannt. Glokalität, wunderschönes Wort, geistert durch die Welt seit einigen Jahren. Global und lokal werden hier in einen Begriff hineingebracht. Wenn man unsere Gesellschaft, wie sie die sich entwickelt, heute beschreiben wollte, dann müsste man sagen, unsere Gesellschaft entwickelt sich so, wie sie sich entwickelt, weil es Einflüsse von außen gibt und weil es eine tiefe Sehnsucht der Menschen vor Ort gibt, Wurzeln schlagen zu können. diese globale und lokale Wirklichkeit in unseren Gesellschaften, die begleitet uns überall. Denke global, handle lokal. Ja, das ist nicht New Age. Das ist einfach das zweite Wesen unserer Gesellschaft geworden. Das Faszinierende ist, dass Gemeinde Jesu, wie sie gedacht ist, ähnliche Züge aufweist. Auf der einen Seite ein globaler Auftrag, geht hin zu allen Völkern dieser Welt, geht zu den ganzen Ethne dieser Welt und macht sie zu Jüngern. Ein faszinierender Auftrag. Bis ans Ende der Welt, heißt es in Apostelgeschichte 1, Vers 8. Geht hin, werdet meine Zeugen. Und auf der anderen Seite wird diese global aufgestellte Wirklichkeit Ekklesia genannt. Ekklesia, die Herausgerufene vor Ort. Eine Institution, die verorteterweise dasteht. Eine Institution, ein sozialer Akteur mitten im sozialen Raum mit globaler Perspektive. So ist es bei Jesus der Fall. Er kommt zu den Seinen, er wird Jude. So ist bei Paulus der Fall, sobald er bei den Heiden ist, dann spielt er ein bisschen Grieche, was immer wie immer das geschah. Ja, die Gemeinde, die diese faszinierende lokale Rolle übernehmen kann, muss sie aber natürlich auch wollen. Dass wir vor den Entwicklungen, die von außen kommen, nicht zusammenschrecken. Dass wir die Globalisierung nicht als ein böses Übel abtun. Sicher gibt es auch viel, was an dieser Globalisierung böse ist. Aber da kommt zu uns auch theologisch gesehen fresh winds. Sitzen Sie doch mal unter dem Baobab-Baum mit irgendeinem Afrikaner, der auch Theologie studiert hat. Vielleicht 3 Stunden länger. Sie werden sich wundern, wie viel Sie da lernen können. Sie werden auch aus der Bibel Perspektiven gewinnen, die Sie im griechischen Unterricht und im Latein und im Reisch und aramäischen Unterricht nicht bekommen haben. Da werden Sie sagen, boah, woher hat der Afrikaner das her? Ja, der globale Charakter der Gemeinde Jesu und doch immer tief verwurzelt in den sozialen Raum, in dem Gemeinde entsteht. Wir als Gemeinde könnten dieser Akteur sein. Wir sind prädestiniert dazu. Es sei denn, wir hocken in einem kirchlichen Gefängnis, musealer Art, versuchen das vorletzte Jahrhundert nachzuahmen. Oder wir leben wirklich da, wo unser Auftrag wäre. Eine dritte Kategorie will ich kurz nennen. Die Dänen sind mit diesem Begriff aufgekommen. Ich finde ihn interessant. Es heißt Flexicurity. Schön, gell? Flexicurity. Unser Jahrhundert ist ja von einer enormen Mobilität geprägt. Man hat den Eindruck, man kommt überall ganz schnell hin. Heute Morgen um 5 lag ich noch in meinem Bett im Kölner Raum und jetzt bin ich schon hier in Zürich. Und in der Semesterpause war ich in Moskau auf einem Symposium und war dann am nächsten Tag in Riga. Und meine Frau kam nach Riga und von da ging es nach Dänemark, nach Aarhus. Ich habe mit den Baptisten in Moskau, mit der Evangelischen Allianz und mit der Ökumenischen Rat der Kirchen in Riga und ich habe mit Lutheranern und Covenant-Leuten in Dänemark geredet. Innerhalb kürzester Zeit. Was das alles für Möglichkeiten sind. Flexibel muss man sein. Flexibel. Unterwegs. Und unsere ganze Gesellschaft ist davon geprägt. Formen kommen und gehen. Sprachliche Ausdrücke kommen und gehen. Das, was gestern noch non plus ultra war, zählt heute gar nicht mehr. Hättet ihr mal versucht. Also ich komme ja aus der ehemaligen Sowjetunion und hätte die mal versucht, irgendeinen Genossen da einen Herrn zu nennen. Wer ist hingegangen, ist gesagt, zum Sekretär der Partei, also mein lieber Herr, hättest du das nur mal sagen dürfen. Versucht, du wärst im Gefängnis gelandet, nur für den Herrn. Versuch mal heute dem gleichen Herrn zu sagen, dass er ein Genosse ist. Der wird sich gleich in diesem Genosse einen Boxer einpuppen. Da gibt es Ärger. Sprachen ändert sich. Mobil in Sprache, mobil in Form, mobil in Ausdruck. Mobilität ist mit zuständig für die rasante Entwicklung unserer Gesellschaft. Auf der anderen Seite war der Mensch noch nie so darauf bedacht, Wurzeln zu schlagen. Die Idee der Schweizer, globale Räume mit Quartieren zu versehen, übrigens wurde das hier an der ETH entwickelt. Also nicht Stadtteil, Quartier. Quartier steht ja für etwas Dörfliches. Vielleicht ist das typisch Schweizer, ja, für einen kleinen Kanton. Also für die Heimat, für so einen begrenzten Raum. Eine Heimat, wo ich Wurzeln fassen kann, wo ich hingehöre, wo mein Akzent gesprochen wird, mein Dialekt gesprochen wird, wo ich zu Hause bin. Dieses Wort Quartier, vor wenigen Jahren in der deutschen Sprache gar nicht bekannt. Als ich studiert habe vor 20 Jahren, da kannten wir das Wort gar nicht. In der soziologischen Sprache kam es gar nicht vor. Aber jetzt auf einmal eine zentrale Bedeutung kommt diesem Begriff Quartier auf, das Dorf in der Stadt zu entwickeln. In Berlin hat man beispielsweise große Wohnsilos gebaut und mitten in die Wohnsilos legt man alles, was der Mensch so braucht. Da gibt es dann Einkaufsmöglichkeiten, da gibt es eine Kinderkrippe, da gibt es einen Kindergarten, da gibt es soziale Begegnungsräume. All das in diese kleine, ja, in das kleine was? Quartier. Warum? Weil der Mensch seine Wurzeln sucht. Er möchte irgendwo verwurzelt sein. Mobilität allein macht ihn krank und kaputt. Flexicurity. Und wenn flexibel ist, Wurzel schlagen kann, auf der einen Seite, auf der anderen Seite Flügel hat, dann hat man zwei Bilder benutzt, die erstaunlich tragfähig sind. David Bosch hat diese Bilder gebraucht, um unsere Arbeit der Missiologen in Südafrika zu beschreiben. Wurzeln und Flügel. Fliegen und feste Heimat haben. Genau das kann eine Gemeinde werden, indem sie eine enorme Flexibilität aufbaut. Und das haben wir bei den Fresh Expressions ja gesehen. Enorme Flexibilität. Auf der anderen Seite aber Tradition nicht scheut. Die sind Anglikaner. Anglikaner und zu gleicher Zeit ja irgendwelche Flippies. So erstaunlich, wenn so ein Anglikaner vor dir steht, also wenn ich an Anglikaner denke, dann denke ich doch nicht an eine Skater-Church. Ich denke doch an sowas gar nicht, weil ich 1000 Jahre Kirchengeschichte vor meinen Augen habe, aber vor mir steht ein 14-Jähriger und sagt, come to my church, man. In seine Church ist ganz anders. Also eine enorme Flexibilität. Auf der anderen Seite aber Wurzeln, die tiefer gehen. Ein Freund von mir, der bezeichnet diese Kombination zwischen Stabilität, Sicherheit und Flexibilität, zwischen Geborgenheit und Mobilität, der sagt, wir brauchen nicht Charismatik, wir brauchen Charismystik. Wir brauchen Charismystik, ein begeisterndes Abtauchen in der Mystik der Vergangenheit. Jetzt die Zeit läuft mir weg, die zwei nächsten Begriffe ganz, ganz kurz. Hier wurde schon viel darüber gesagt, dass in unserer individualistischen Welt, wo man nichts so hasst wie aufoktroyierte Konzepte, wenn du zu Menschen in der Schweiz kommst und sagst, du musst so, du musst das, dann muss erstmal gar nichts. Ich muss gar nichts. Wenn ich heute in meinem Studienbetrieb meinen Studenten sage, also meine lieben Studenten, ihr müsst das glauben, da glaubt mir niemand. Und ich bin Freikirchler. Bei uns glaubte man früher dem Onkel. Unsere Pastoren hießen sogar Onkel sowieso. Die Zeit des Glaubens, wo man dem Onkel einfach glaubt, ist längst vorbei. Die glauben mir nicht mehr und ich bin ja dankbar, dass sie mir nicht immer glauben. Wir wollen ja ins Gespräch miteinander kommen. Weder ein Diktator ist in unserer Gesellschaft gut angebracht, noch ein Weihnachtsmann. Ja, also wenn dann ein Weihnachtsmann kommt und der immer mir Geschenke bringt, dann degradiert er mich ja zu einem Underdog, zum Bettler. Ich will kein Bettler sein. Und das ist die ganz große Gefahr der Kirche in der Vergangenheit gewesen. Die Kirche taucht entweder als Diktator auf, Meinungsmacher, Also alle müssen so, da werden feste Dogmen gepredigt. Wenn du nicht so, dann gar nicht. Du musst dich so anziehen, du musst so lächeln. Ja? Du, als Pfarrer musst du unbedingt den Geizkragen aus der Reformationszeit umbinden. Wenn du das nicht tust, dann bist du auf der Kanzel nicht ganz echt. Dir fehlt was. Ohne deinen Talar ist die Vollmacht weg. Ja? Und ähnliches mehr. Also zwischen einer aufoktroyierten, meinungsbildenden Offensive und auf der anderen Seite einer großen Großzügigkeit der evangelischen Diakonie oder Caritas. Weihnachtsmann spielen ist immer leicht. Wir verteilen mal Hilfe. Ja? Aber der moderne, der individualistische, der ichlingzentrierte Mensch, der will gar keinen Weihnachtsmann. Der will ein Lebens- und Kulturangebot, er sucht das Gespräch, er sucht einen Gesprächspartner, er sucht partnerschaftlichen Umgang, er will inklusiv behandelt werden und nicht exklusiv. Er möchte ins Gespräch kommen und dieses Gespräch ist für ihn Attraktion genug. Ich kann deshalb auch mir nicht vorstellen, dass man Gemeinde heute noch in unseren Gesellschaften Gemeinde für die Menschen bauen kann. Das geht nicht. Die Kirche ist eine Kirche, wenn sie Kirche für andere ist. Diesen Satz von Bonhoeffer, so groß wie ich ihn schätze, der wird heute problematisch. Die Kirche ist dann Kirche, wenn sie Kirche ist, nicht für, sondern mit den anderen. Der wird heute gehört. Die Kirche kann Kontrastgesellschaft und wird Kontrastgesellschaft und wird eine alternative Lebens- und Kulturgemeinschaft sein. Es ist gut so, es ist auch richtig so. Die Kirche sollte ihre Überzeugungen leben, gar keine Frage. Aber die Kirche sollte ihre Überzeugungen partnerschaftlich weitergeben, ins Gespräch mit den Menschen ziehen. Mission als ein dialogisches Event und nicht Mission als eine aufoktroyierte Meinung. Wenn wir das wollen, wenn wir Gemeinde mit den Menschen bauen, dann werden wir nach Formen suchen müssen, wo das möglich wird. Dann werden wir genau das tun, was hier von Professor Schlag unter anderem vorgeschlagen wurde. Dann werden wir die örtliche Verwurzelung suchen. Dann werden wir mit der Gemeinschaft, mit der Gesellschaft im Gespräch sein. Dann werden wir eben den Geschäftsmann, der seinen Betrieb abzieht nach Indien, dann werden wir ihn für sein Verhalten zwar nicht zur Rechenschaft ziehen, das können wir nicht, aber wir werden ins Gespräch mit der Person gehen. Wir werden mit der Person im Gespräch bleiben, um jetzt unsere Räume entsprechend aufzubauen. Und letztes Stichwort, Zeit ist jetzt weg, sorry für das Überziehen. Spiritualität. Wenn man in unserer zeitgenössischen Gesellschaft sich einmal umguckt, dann habe ich den Eindruck, dass wir global, weltweit gesehen, wir haben die Vernunftgläubigkeit hinter uns gelassen. Dass mit der Vernunft alles zu regeln geht, das glauben höchstens noch manche theologische Fakultäten. Aber darüber hinaus sehe ich das nur noch selten. An unserer Universität wurde vor kurzem ein Symposium durchgeführt zu säkularen Spiritualität. Also allein schon der Ausdruck säkulare Spiritualität. Als ich das hörte, habe ich gedacht, boah, überlegt mal, säkular und spirituell, wie passt das zusammen? Eigentlich würde man denken wie ein Sattel und eine Kuh. Und doch, zur säkularen Spiritualität. Die Menschen heute suchen Antworten jenseits der reinen Vernunft. Sie suchen Antworten, die auf emotionaler, auf Gefühlsebene und so weiter und so fort. Sie suchen spirituelle Antworten, die eben nicht nur Vernünftigkeit einschließen. Nun, wenn es überhaupt einen Experten geben dürfte in dieser Gesellschaft, in Sachen Spiritualität, dann müsste es doch die Gemeinde sein. Die Gemeinde, die per Definition sich in der Gesellschaft als ein Angebot öffnet, wo man Erlebnisräume geschaffen hat und diese Erlebnisräume, die erlauben das Zwiegespräch zwischen Gott und Mensch, zwischen Mensch und sich selbst, zwischen Mensch und Mensch und zwischen sogar Mensch und der Schöpfung. Da entstehen Erlebnisräume, es sind nicht nur einfach Diskutierräume. Es sind nicht Räume, wo man etwas von der Vernunft her ergründet hat und anschließend ein Buch schreiben kann, sondern es sind Erlebnisräume. So getreu des Ausdrucks von Martin Luther, und Professor Schlag hat das sehr schön unterstrichen. Ein Theologe, der eben aus dem unmittelbaren Erleben kommt und nicht nur aus der Reflexion. Freilich darf man die Reflexion nicht unterbuttern. Darum geht es mir hier überhaupt nicht. Bitte versteht mich nicht falsch. Ich wäre kein Theologe, wenn ich gegen Reflexion wäre. Geradezu umgekehrt. Nein, was aber da heute gesucht wird, sind Räume, Erlebnisräume, wo das unmittelbare Erleben Gottes und des Mitmenschlichen möglich wird. Erlebnisräume. Deshalb wird der 14-Jährige bei den Fresh Expressions sicher mit einer Liturgie aus dem vorletzten Jahrhundert nichts anfangen können. Aber vielleicht in ein paar Jahren. Wenn ich ihn in die spirituellen Räume des russischen Monastizismus führen würde, dann würde er mich komisch angucken und sagen, was wollen Sie da? Aber vielleicht in einiger Zeit. Spirituelle Tiefen in Erlebnisräumen. Healing Rooms wurden angeboten. Eine Möglichkeit. Aber viel mehr als das wäre möglich. Also Kategorien, die wir anwenden können, vielleicht sogar müssen. Wir definieren Gemeinde und wir messen unsere Gemeinde an ihrem Auftrag. Wir definieren Gemeinde und wir messen Gemeinde an ihrer Globalität und an ihrer lokalen Verortung. Wir definieren Gemeinde und bauen Gemeinde mit einer enormen Flexibilität und zu gleicher Zeit mit tiefen Wurzeln. Wurzeln, die vor Ort eine bewusste Entscheidung sozialer Akteur, vielleicht sogar intermediär sozialer Akteur im sozialen Raum zu sein, voraussetzt. Eine Gemeinde, die sich daran messen lässt, dass sie mit den Menschen Gemeinde baut, inklusiv und nicht exklusiv für die oder gegen die. Und eine Gemeinde, die ganz bewusst lebt und Räume schafft, wo die Begegnung zwischen Gott und Mensch und Mensch und Mensch und sogar noch mehr zwischen Mensch und Schöpfung stattfinden kann. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.